Martin,
mhm.
Was denkst du, wenn wir so 60 sind, wir beide, ne? Das ist ja noch ein bisschen hin. Was denkst du, wie wir da drauf sind? So, meinst du, wir haben dann immer noch den Podcast und wir harmonieren dann immer noch zusammen?
Klar, wir haben richtig Swag, haben wir. Ich glaube, den verlieren wir auch nicht, wenn du den einmal hast.
Herzlich willkommen zu einem, wir sind auf der Zielgeraden für dieses Jahr. Das ist noch nicht das letzte Filmmagazin, auf keinen Fall. Aber es geht schon echt, es geht schon echt nah aufs Ende zu des Jahres.
Es frostet draußen so langsam, dass man merkt, deswegen das Jahr geht zu Ende. Und damit muss es auch ein bisschen im Filmmagazin frosteln, im Sinne von, wir brauchen Filme, die ein bisschen winterlich sind. Deswegen soll es auch in diesem Filmmagazin heute ein bisschen winterlich-weihnachtlich werden, damit ihr dann auch für die Weihnachtstage vielleicht auch einen Film habt, den ihr zusammen mit eurer Familie schauen könnt. Aber erstmal willkommen beim Filmmagazin, bevor wir jetzt mal reinsteigen. Hallo, ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir sind das Filmmagazin.
Wir sind das Filmmagazin und wir schauen immer einen Film pro Woche. Also normal, also zusammen oder eine Serie und reden drüber. Das machen wir seit fast 10 Jahren, haben wir gerade festgestellt. Nächstes Jahr werden es 10 Jahre tatsächlich. Und also nicht ganz, das Konzept haben wir ein paar Mal angepasst, aber jetzt machen wir das auf jeden Fall. Viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, außer dass ihr euch da gerne mit dran beteiligen könnt, indem ihr entweder eure Meinung zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben oder sprechen, uns kundtut in den Kommentaren bei YouTube beispielsweise oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auf unserer Website filmmagazin.org, das geht natürlich auch. Oder andere Beteiligungsmöglichkeit, ihr schlagt uns was vor, worüber wir in einer der nächsten Folgen mal reden können. Das muss nichts Neues sein, wir reden nicht immer über nagelneue Filme. Heute haben wir einen, der kürzlich erschienen ist, aber wir haben auch schon über ganz alte Filme gesprochen. Werden das auch in Zukunft weiter tun, über ganz alte Serien. Also wenn euch das unter den Nägeln brennt, dann lasst es uns wissen. Aber heute geht's um Wölfe.
Ja, um Pack der Wölfe, haha. Den Film ich auch, den müsste ich, das ist auch ein guter, den müsste ich auch, glaube ich, mal irgendwann mal.
Lass
das mal
gleich aufschreiben, Pack der Wölfe.
Aber um Wölfe geht es nicht. Um Wolves, um es genauer gehen. Ein Streaming-Film, der auf Apple Plus läuft und dort im Angebot ist und damit den zwei Wölfen Brad Pitt und George Clooney in der Hauptrolle zu sehen ist. Und man merkt auch direkt für alle Englisch-Muttersprachler oder alle, die des Englischen sehr mächtig sind, Wolves, so mit F und S am Ende geschrieben. Das ist aber nicht richtig. So schreibt man doch Wölfe gar nicht in der Mehrzahl. Ja, das ist richtig. Hier hat man es gleich sozusagen mit einem Fehler zu tun, der aber schon mal darauf hindeutet, dass man es hier wahrscheinlich mit zwei Wölfen zu tun hat, die so nicht so gut miteinander können, die hier irgendwie zusammengehauen werden, obwohl sie nicht zusammenpassen. Denn es geht sozusagen um zwei Fixer, so heißen sie dann im Englischen, oder dann auf der deutschen Wikipedia-Seite wird das dann mit Ausputzer übersetzt. Ich bin nicht mehr unsicher, ob das der Begriff ist, der im Film benutzt wird. Ich hatte jetzt auch auf Englisch geschaut, deswegen da wird dann Fixer genannt. Das sind dann quasi Leute, die man anruft, wenn es Probleme gibt. Und wenn man gerade, sagen wir mal beispielsweise, man ist jetzt eine Staatsanwältin, man ist mit einem jungen Boy unterwegs und auf einmal ist der junge Mann im Hotelzimmer, bricht zusammen, stürzt irgendwie, hat sich das Genick gebrochen, er ist offensichtlich tot, fuck. Und man ist eine Staatsanwältin. Wäre jetzt nicht so gut, wenn das rauskommt, ne? Und dann muss man Leute anrufen, die sich darum kümmern. Oder besonders einen Typen, der anrufen, der sich darum kümmert, der diese Leiche eben verschwinden lässt. Und dafür gibt es Fixer. So ein bisschen das, was Mr. Brown ist, glaube ich, bei dem ersten Tarantino-Film. Wie heißt er?
Reservoir Dogs?
Reservoir Dogs, genau, richtig. Da gibt's auch, das ist auch so ein Fixer, der sich quasi um Probleme kümmert und die verschwinden lässt. Und das passiert eben so bei Wolves, aber dann klingelt es irgendwie zweimal an der Tür, dann ist eben nicht nur ein Fixer dort, sondern zwei. Dann ist eben George Clooney und Brad Pitt auf einmal zusammen, die ja von sich gesagt haben, wir sind eigentlich die Einzigen, die sowas machen können. Für mich gibt es nur einmal in der Stadt. Aber nein, offensichtlich gibt es zwei Leute, weil es dann eben auch schon eine andere Partei jemand Zweites gerufen hat. Und jetzt müssen irgendwie diese beiden Fixer irgendwie miteinander klarkommen. Und dann wird natürlich dieser Fall, der erst ein bisschen sehr simpel aussieht, ne, da ist eine Leiche eben von einem jungen Mann, die müssen wir eben verschwinden lassen und dann hat sie es eben aufgeklärt. So schnell geht's dann eben nicht, weil dann eben auch ein Drogenpaket gefunden wird im Hotelzimmer und das löst natürlich gleich mal Fragen aus, wem gehören die Drogen und diese Drogen müssen, damit dieser Fall auch verschwindet, eigentlich zurückgebracht werden, damit keine Fragen entstehen, damit die Polizei oder irgendwelche Gangster danach suchen. Wäre auch blöd, dann fällt das am Ende auch irgendwie auf die Staatsanwältin zurück. Das heißt, da beginnt eine illustre Nacht für diese zwei Fixer, die irgendwie dann diesen Fall aufklären müssen.
Und die aber darauf auch gar keinen Bock haben, das gemeinsam zu tun, denn die Fixer arbeiten allein. So viel ist klar.
Die einsamen Wölfe sind ja eigentlich aus gutem Grund einsam.
Ganz genau. Und jetzt plötzlich müssen diese beiden Männer im besten Alter, die auch im gleichen Alter sind,
und immer noch fantastisch natürlich aussehen.
Ja, die müssen zusammenarbeiten und ein Team bilden. Und ich sag mal so, das funktioniert am Anfang nicht ganz so gut. So, ich meine, man spoilert nicht zu viel, wenn man sagt, das wird sich mit der Zeit ein bisschen ändern und die beiden entdecken auf die ein oder andere unterhaltsame Art und Weise, dass sie dann eigentlich sich doch ganz gut ergänzen. Das ist so ein bisschen der Plot des Films. Und ja, wem, also ich, wie funktioniert das zwischen den beiden? Ich meine, es ist offensichtlich, dass man bei diesem Film gesagt hat, passt auf, wir packen George Clooney und Brad Pitt zusammen. Das ist doch mal ein Pitch. Und der Film wird auch wegen den beiden allein schon geguckt. Ja. Und ich glaube, dieser Gedanke liegt also auch absolut legitim, weil so ist es. Und wenn man sich den Trailer und das Promomaterial dazu anguckt, dann sieht man, dass natürlich die Werbestrategie es genau darauf abgesehen hat. Da geht es darum, guckt mal, wir haben diese beiden Hollywood-Größen haben wir zusammengebracht und die drehen jetzt einen Film zusammen. Worum es geht, ist fast egal. Aber die haben so ein Mini Scharmützel.
Die frotzeln sich so gegenseitig.
Die frotzeln sich gegenseitig an, ganz genau. Und ich muss auch sagen, gerade am Anfang, das funktioniert auch ganz gut eigentlich. Also das ist nett. So, ja. Und ich meine jetzt nett nicht im Sinne von Scheiße, sondern das ist wirklich ganz nett. Also es funktioniert ganz gut. Man kauft es ihnen ab. Die sind ja dann doch auch nicht exakt die gleiche Person, ne? Der Charakter, den Brad Pitt spielt, Nick, der ist ja schon so ein bisschen der Typ, der von sich überzeugter spielt, so. Und George Clooney ist als Jack ist auch wahnsinnig kreative Namen, ist so ein bisschen der zurückhaltendere, überlegtere, könnte man vielleicht sagen.
Ein bisschen, ja.
Wobei sie das nicht ganz durchziehen und es dann auch später klar wird, dass sie sich sehr, sehr ähnlich sind. Vor allem auch, sie haben auch beide schon Rückenschmerzen natürlich und so ein Zeug.
Ja, das ist, glaube ich, fast schon vielleicht die größte Schwäche des Films. Weil eigentlich, wenn man es aus Drehbuchperspektive sich anguckt und wahrscheinlich und sich Filme anschaut, die ein ähnliches Setup haben, wie machen die machen eigentlich immer, dass man auch zwei Charakter, sich sehr unterschiedliche Personen aufeinandertreffen lässt. Und dadurch entsteht dann Comedy oder die Dialoge. Du kannst natürlich auch machen mit zwei ähnlichen Figuren. Das ist jetzt auch nicht unmöglich, das zu machen. Aber da hier merkt man dann halt so ein kleines bisschen, ne, weil die sich sehr ähnlich sind, da funktioniert halt diese Fallhöhe nicht ganz so gut, weil die eine Person nicht sagen kann, nee, ich mach das, ich bringe die Leiche, aber so würde ich die verschwinden lassen. Die andere versucht, nee, ich mach das ganz, ganz anders. Oder ich kann gar keine Leichen sehen oder so, mir wird sofort schlecht oder so. Dann hast du schon mal so einen krassen Unterschied irgendwie zwischen beiden. Das ist so ein bisschen, wo man dann so ein bisschen, auch je länger der Film geht, desto repetitiver wird das so ein kleines bisschen, auch so untereinander. Aber natürlich dadurch, dass man so zwei Charmbolts natürlich in den Hauptrollen hat, die könnte man wirklich einfach auch nur, weil sie nicht in die Küche stecken und die machen irgendwie backen irgendwie einen Kuchen oder so und das wäre trotzdem irgendwie und wäre irgendwie minimal und unterhaltsam, weil die das natürlich trotzdem rüberbringen können und man irgendwie den trotzdem beiden sehr gerne dabei zuschaut irgendwie, ne? Das ist klappt trotzdem.
Ja, ich denke auch. Und ich sag mal, man hat ja dann auch, will nicht zu viel spoilern, weil man durch eine bestimmte Sache schon relativ viel wegnimmt, wie sich der Film weiterentwickeln wird. Hat man auch einen externen Faktor geschaffen, sage ich mal, der dann für bestimmte Humoreinlagen sozusagen liefern soll. Und Richtung Ende wird es dann natürlich auch ein bisschen, emotionaler kann man es, glaube ich, schon nennen. Ne? Es wird dann schon ein bisschen, es geht dann um was, sag ich mal so. Und vor allem haben wir die Charaktere dann auch relativ lieb gewonnen, so wie sie sich gegenseitig so ein bisschen lieb gewonnen haben.
Und ist auch so ein bisschen, ob die halt diese Fixer auch an was glauben. Ne?
Das ja, genau. Bisschen, die sind nämlich ehrlich. Die bringen die räumen ja nur auf. Die sind ja ein Service-Dienstleister so. Die sind eigentlich ja nicht
Reinigungskräfte.
Die sind ja nicht diejenigen, die die Kacke verbockt haben sozusagen, sondern die bringen es ja nur in Ordnung so am Ende. spielt dann auch noch die Mafia eine Rolle. Sie geraten dann auch in eine gewaltsame Auseinandersetzung, kann man glaube ich sagen. Und hat auch eine der absurdesten Verstecken vor Schießszenen, die es überhaupt gibt, wenn man sich nämlich, ihr kennt das ja alle, wenn es in einem Actionfilm auf ein Auto geschossen wird, dann hält ein Auto immer Kugeln ab. Ich sag mal so, wenn das jetzt nicht unbedingt The Beast ist vom amerikanischen Präsidenten, dann machen das Autos normalerweise nicht. So eine Blechtür, die ist relativ schnell durchschossen.
Naja, außer es ist ein BMW, bitte, ja.
BMW.
Das wird auch sehr deutlich. Da ist ja deutlich, dieser BMW, das Auto von George Clooney, wird sehr häufig gezeigt und er darf auch häufig ein- und aussteigen, damit man auch wirklich immer auch wieder zeigen kann, das Auto, ne, und es ist irgendwie auch ein dritter Charakter im Film oder ein dritter Hauptcharakter fast schon zwischen den beiden. Das kann man ja auch machen, das ist ja gerade, passt ja auch so zu einem Fixer, dass der irgendwie halt ein Auto hat, mit dem er viel unterwegs ist und das auch prominenter präsentiert ist. Aber es ist natürlich schon auffällig und das ist natürlich für so eine Automarke absolut dankbar, die das dann bekommt und da ist schon wirklich, ne, das ist dann das super Auto, was irgendwie alles aushält. Aber ich finde zumindest, es gibt eine Verfolgungsjagd zwischen Menschen und auch, wo das Auto eine Rolle spielt, die finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool gemacht. Die ist auch sehr überraschend. Die ist auch sehr, bis ungewöhnlicher. Mhm. Das war also für mich ein inszenatorisches Highlight, muss ich sagen.
Ja, die ist ganz gut gelungen. Man erlebt sozusagen zwei, wie nennt die Partei Die Linke ist jetzt? Silberlocken? Sozusagen zwei Silberlocken, die nicht für den Bundestag kandidieren wollen, sondern die einfach ihren Job nochmal machen wollen, aber auch natürlich merken, oh, wir sind jetzt in einem Alter, da fällt uns das alles nicht mehr ganz so leicht, da ist man dann schon ein bisschen früher außer Atem und so. Aber wir haben ja auch Erfahrung.
Die kann uns keiner nehmen. Deswegen ja, aber es ist natürlich auch am Ende dadurch, es spielt zumindest auch an Weihnachten und es liegt häufiger Schnee. Das heißt, damit ist es offiziell auch ein Weihnachtsfilm.
Ja.
Und das heißt, für alle Leute, die da auch auf der Suche sind mit der Familie, was eher locker leicht ist zu schauen, auch da zu empfehlen, wenn es jetzt eher so ein bisschen in die kriminal-humoristische Ebene gehen soll, dann kriegt man hier auch irgendwie so ein bisschen, was ist natürlich nicht so ein klassischer Familienfilm, sondern dass hier auch eine Familie irgendwie im Fokus steht, aber irgendwie sind es ja dann eben in der Familie im Sinne von irgendwie zwei Leute, die sich zusammenfinden müssen und irgendwie miteinander verstehen müssen. So ist der Familie manchmal eben auch und dass sich da eben Charaktere aufeinandertreffen, die eben sich gerade am Anfang nicht so gut verstehen. Deswegen, das funktioniert zumindest halbwegs, aber es ist natürlich jetzt nicht so der klassische Weihnachtsfilm.
Ganz interessant ist, das ist jetzt auch einer der Filme, die sozusagen von dem Streik betroffen war, von dem großen Streik in Hollywood, über den wir auch hier im Filmmagazin gesprochen hatten. Da mussten die Dreharbeiten auch tatsächlich jetzt Mitte des Jahres, Mitte letzten Jahres war das ja, ne? Pausieren dafür tatsächlich. Und das hat quasi keine Auswirkungen gehabt, kann man sagen, außer vielleicht, vielleicht hätten sie ihn schon wann anders veröffentlicht, aber man sieht es dem Film jetzt nicht an, denke ich.
Was zumindest auf der Internetkulisse ein bisschen interessant ist an dem Film, ist, dass tatsächlich laut dem Regisseur und Drehbuchautor John Watts, den man ja von den neueren Spider-Man-Filmen her besonders kennt, der die drei Tom Holland Spider-Man-Filme inszeniert hat, der hat tatsächlich sich mit Apple angelegt nach der Veröffentlichung des Films, weil laut John Watts, wie er gesagt hat, war eigentlich geplant, den Film ins Kino rauszubringen.
Ja.
Und er hat quasi das auch die Zusage so bekommen von Apple und hat dann quasi auch schon für eine Fortsetzung, die er schon geschrieben hat, von Wolves, hat er quasi so auch in dem Hinterkopf sozusagen das geschrieben, dass das dann auch die Fortsetzung im Kino sein wird. Und laut ihm wurde dann relativ kurzfristig entschieden, nee, das doch eben rein für den Streaming-Film zu machen. Apple hat ja auch schon ein paar Mal Filme erst ins Kino rausgebracht und dann ins Streaming-Angebot. Und John Watts hat dann sehr öffentlich in einem Interview eben Apple auch angekackt deswegen und gesagt, dass das nicht in Ordnung findet, was sie da gemacht haben und dass er vor allen Dingen das Geld, was er bekommen hat für den zweiten Teil oder die Anzahlung, die er bekommen hat, zurückgibt, weil er darauf keinen Bock hat und dann jetzt auch keinen zweiten Teil deswegen es auch nicht geben wird. Nicht mit ihm zumindest. Und das finde ich durchaus ungewöhnlich für so einen Regisseur, der dann sich auch mit einem großen Unternehmen anlegt. Ja. Das ist relativ ungewöhnlich.
Ja, ich glaube, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass Apple sich dazu mal geäußert hat. Also das ist natürlich seine Darstellung.
Ja,
genau. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, so ein bisschen ist, wenn es so gewesen ist, was könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass sie ihn nicht in die Kinos bringen? Weil sie haben ja durchaus, also Apple hat im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Streaming-Plattformen, jetzt mal von Disney abgesehen, die ja eigentlich klassischen Kinovertrieb auch machen, der bringt ja schon seine Filme auch teilweise erst ins Kino. Ne? Also, weiß nicht, Napoleon oder so, die Originals, die dann erstmal eine gewisse Zeit im Kino laufen, weil Apple das, glaube ich, auch von sich aus sagt, so, uns ist das Kino natürlich auch wichtig und bestimmte Filme gehören aufs Kino, auf die Kinoleinwand. Ich weiß nicht, könntest du mir damit erklären, wenn man sagt, okay, wir wollen aber jetzt hier, das ist unser Weihnachtsstreaming-Film im Prinzip,
So ein bisschen, das könnte halt ein Grund sein. Und es hat tatsächlich vielleicht wirklich die Datenauswertung hergegeben, dass er quasi im Kino jetzt nicht so viele Gründe hat, dass da Leute wirklich ins Kino gehen, dass quasi Brad Pitt und George Clooney alleine nicht reichen. Mhm. Weiß man immer nicht, aber dann quasi sagt, na, es ist eben eher dann so ein kleinerer, feinerer Film, der werden eben leider häufig, ich meine, bei Netflix oder so wäre das hundertprozentig, die hätten da nicht dreimal überlegt, ob sie das ins Kino bringen. Die hätten das einfach sofort ins Angebot genommen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dann auch bei Apple da auch dann die Denkweise teilweise durchkommt, gucken, nur bei den Großen sowas, eben wie Killers of the Flower Moon, Napoleon, diese auch epischen oder zumindest irgendwie monumentalartigen Filme, die bringen wir eben ins Kino, aber sozusagen kleinere, auch wenn das immer schade ist, und man eben dann das Kino auch sehr eng deutet, dass man das Kino ist auch immer nur, müssen große Filme sein, da können nicht so eine kleinere Gangsterkomödie, kann da nicht sein, aber es könnte ich vielleicht auch vorstellen, das war vielleicht ja auch eine Denkweise, wenn es so war.
Vielleicht kann man auch einfach einem Ridley Scott nicht kurzfristig sagen, du, dein Film kommt nicht ins Kino.
Der, ich glaube, der würde nochmal anders dann rumschreien. Tatsächlich. Ja. Oder den wäre alles, kann er rein, vielleicht ist auch das ist auch egal.
Man weiß es nicht. Wir haben ja ausführlich über Ridley Scott gesprochen in der Folge über Gladiator 2, könnt ihr euch gerne anhören. Gut, also Wolves, sag ich mal so, es klingt immer so negativ, aber das tut nicht weh. Und manchmal braucht man zu Weihnachten auch einfach mal einen Film, der nicht weh tut.
Und es ist ja, ne, und trotzdem so, auch wenn das immer eine niedrige Bar ist, aber einfach auch so ein Film, der einfach okay erzählt ist, ne, von vorn nach hinten, der hat einen Spannungsbogen, Erzählbogen, funktioniert alles, ne. Es gibt mehrere Kinobesuche in diesem Jahr schon gehabt, wo das absolut gar nicht funktioniert hat.
Ja.
Deswegen ist es auch immer schön zu sehen, hey, es geht auch so. Ist wirklich low bar, I know. Ja. Aber es ist ja auch manchmal ganz schön, wenn man einfach so einen netten Film hat, wo man sagt, oh ja, Mensch, kann man machen.
Ja. Gut, wir haben eigentlich dieses Jahr nur noch eine reguläre Folge vor der Brust. Nächste Woche machen wir die. Da geht es nochmal um einen Film oder eine Serie. Und dann haben wir noch natürlich zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, unser großes Roundup. Wie war denn unser Filmmagazin Wrapped? Was war denn 2024? Was waren die guten Filme und Serien? Was waren die schlechten Filme und Serien? Das kommt auf jeden Fall. Aber erstmal jetzt, wie gesagt, noch eine Folge. Ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne weiterhin eure Vorschläge schicken, beispielsweise hier in den Kommentaren. Wir haben ein volles Programm für 2025. Wir haben uns fest vorgenommen, unseren 10. Geburtstag auch zu feiern und darüber hinaus noch das Filmmagazin zu machen. Also wir sind immer auf der Suche nach Filmen und Serien, schlagt uns gerne vor, was wir noch gucken sollen. Tut das auf allen möglichen Wegen und bewertet diesen Podcast natürlich auch möglichst gut. Da wären wir euch sehr dankbar.
Aber ehrlich, seid trotzdem ehrlich.
Ja, natürlich. Also, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald. Bis dann.
Ciao.